ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Helena Steinhaus, Sozialaktivistin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Mit vollem Namen heißen sie Helena Kilian Steinhaus, sind Jahrgang 1987, Mutter zweier Kinder und leben in Berlin. Sie haben den Verein Sanktionsfrei mitgegründet und sind dessen Geschäftsführerin. Ganz kurz, was macht der Verein?
Sanktionsfrei setzt sich ein für eine menschenwürdige Grundsicherung und das tun wir auf verschiedenen Ebenen. Also einerseits gleichen wir Sanktionen finanziell aus und gehen juristisch gegen sie vor.
Welche Sanktionen?
Also Sanktionen des Regelsatzes vom Bürgergeld. Also wenn Geld abgezogen wird, letztendlich weil man einen Termin verpasst hat oder ein Jobangebot abgelehnt hat. Dagegen gehen wir vor, juristisch und finanziell, aber auch gegen ganz viele andere Situationen, in denen Menschen, warum auch immer, Schwierigkeiten mit dem Jobcenter haben. Und die andere Ebene ist Kampagne und Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit letztendlich, wo wir ja aus dieser Masse von Menschen, über die immer so gesprochen wird, herausarbeiten, wer eigentlich die Menschen sind, die Bürgergeld bekommen und was hinter diesem Mythos steckt.
Wie finanzieren Sie sich?
Wir finanzieren uns über Spenden tatsächlich. Also wir haben sogenannte Heartbreaker, die uns monatlich einen kleinen Betrag überweisen und die bilden so die Basis unserer Finanzierung und dann aber auch ganz viele Einzelspenden tatsächlich immer. Also letztendlich sind wir komplett zivilgesellschaftlich organisiert und finanziert. Also alle Menschen, die gerne unsere Arbeit unterstützen möchten, können alle Infos dazu finden auf sanktionsfrei.de und natürlich stellen wir auch Spendenbescheinigungen aus.
Und Sie machen das bundesweit?
Genau.
Nun ist das ja ein Herzensanliegen von Ihnen, nehme ich an. Wie gut können Sie denn Job und Familie vereinbaren?
Ach ja.
Ach so.
Es ist schon auch herausfordernd, muss ich sagen, natürlich. Gefühlt habe ich immer zu wenig Zeit auf beiden Seiten und gleichzeitig hilft mir beides auch. Ich glaube, ich brauche es zu arbeiten, um eine Familie haben zu können und irgendwie brauche ich auch Familie, um arbeiten zu können.
Wie alt sind Ihre Kinder?
4, bald. Das sind Zwillinge.
In Deutschland fehlen rund 400.000 Kita-Plätze. Viele Frauen können einfach nicht arbeiten, weil sie Kinder betreuen. Und es ist kein Geheimnis, dass Alleinerziehende am meisten von Armut betroffen sind und deshalb Hilfe vom Staat brauchen. Und wer von staatlicher Hilfe abhängig ist, sollte die Amtssprache verstehen, finde ich. Das sollten wir hier auch, wenn wir über dieses Thema sprechen. Deshalb möchte ich mit Ihnen, Helena Steinhaus, gleich am Anfang ein paar Begriffe klären. Früher bekamen Menschen als Unterstützung Hartz IV. Jetzt heißt das Bürgergeld. Warum?
Letztendlich kann man sagen, wollte die SPD ihr Hartz-Trauma überwinden. Man hat mit dem Bürgergeld versucht, irgendwie dieses Stigma von Sozialleistungen abzukratzen sozusagen. Nach dem Motto, mit einem anderen Namen klingt alles viel besser und ist dann auch alles viel besser. Das ist zumindest das, was die Gesetzesänderung maximal geschafft hat in meinen Augen. Also und auch nicht nur in meinen Augen, sondern auch viele Sozialverbände kritisieren das. Und auch die Menschen, die Bürgergeld beziehen, sagen, dass sich für sie eigentlich nicht viel geändert hat, außer der Name. Und dass sogar im Gegenteil, also die gesellschaftliche Stimmung ja jetzt noch stärker gekippt ist gegenüber Menschen, die Sozialleistungen beziehen müssen.
Die Arbeitsagentur läuft nunmehr unter dem Namen Jobcenter. Warum das?
Das war ja schon zu Hartz-IV-Zeiten so. Mit Hartz IV kamen die Jobcenter. Warum dieser Namenswechsel kam, keine Ahnung.
Das ist jetzt keine Arbeit mehr, sondern Job.
Ja, das ist die Jobbörse oder so, keine Ahnung.
In einem Jobcenter gibt es Fallmanager, Fachberater, Sachbearbeiter. Was machen die denn so im Einzelnen?
Da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Aufgaben. Es gibt die Leistungsabteilung, die Leistungen berechnet von jeder einzelnen Person, weil anders als man denkt, ist es jetzt gar nicht so einfach und bei jeder Person mehr oder weniger das Gleiche, sondern immer spielt eine Rolle, hat die Person Kinder, ist die Person alleinstehend, lebt ihr in einer Beziehung, also in einer Bedarfsgemeinschaft, wie viele Personen sind in der Bedarfsgemeinschaft, wie alt sind die Personen in der Bedarfsgemeinschaft, wird Geld dazu verdient, gibt es Vermögen und so weiter. Also da wird viel gerechnet.
Mir schwirrt der Kopf.
Ja, genau. Den Leuten glaube ich teilweise auch. Da wird auch viel falsch berechnet. Ob das jetzt böse Absicht ist oder nicht, ist oft für die Menschen, die dann dieses Geld bekommen müssen, relativ egal, weil es kommt für sie auch selber raus. Wenn sie zu wenig bekommen, ist das ein Problem. Dann gibt es Fallmanager. Ich glaube, das ist eine Profession, die im Jobcenter gar nicht so oft vorhanden ist, weil die eben Menschen sehr eng betreuen und gar nicht unbedingt das Budget dafür vorhanden ist.
Was heißt das?
Die gucken sich genau an, welche Arbeit jemand machen kann, wo man ja denkt, das müsste das Jobcenter auch wirklich am allermeisten tun. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, sind ganz viele Menschen, die im Jobcenter sind, oder das glaube ich nicht, sondern es ist so, die sind gar nicht akut auf der Suche nach einer Arbeit, sondern die befinden sich in ganz unterschiedlichen Situationen.
Das wäre doch eigentlich das Sozialamt dann.
Mit Hartz IV schon, also vor 17, 18 Jahren, wurden Sozialleistungen zusammengeführt. Also ganz viele Menschen, die gar nicht arbeiten können, bekommen auch Bürgergeld oder dann Hartz IV. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine der wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Ne? Es wird immer geredet von 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen. Davon seien angeblich 4 Millionen erwerbsfähige leistungsberechtigt, also stünden dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. So wird das gerne von Medien und auch von UnionspolitikerInnen und FDP und weiß ich nicht wem durch die Manege getrieben. Das stimmt nicht. Es gibt andere offizielle Zahlen auch.
Von wann sind die? Von letztem Jahr?
Von diesem Jahr. Diese 4 Millionen, von denen die Menschen sprechen, sind theoretisch erwerbsfähig, aber der Praxis stehen ganz viele Sachen entgegen. Eigentlich gibt es 1,7 Millionen Menschen im Bürgergeld, die teilweise erwerbsfähig sind. Und da muss man sich klar machen, die anderen 2/3 fallen komplett raus. Die werden sich gar nicht aus dem System befreien können in den nächsten Jahren. Von diesen 1,7 Millionen erwerbsfähigen, teilweise erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gibt es aber nur ungefähr 235.000, die theoretisch dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen würden. Also ich finde, da sieht man schon, wie die Zahl immer kleiner wird. Wir haben also kein Problem mit Massenarbeitslosigkeit oder so, sondern wir haben einen sehr geringen Anteil von Menschen, die erwerbslos sind, was mehr oder weniger relativ normal ist. Und dann haben wir offene Stellen. Und natürlich passt nicht jede Person zu jeder Stelle und jede Stelle zu jeder Person.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. 5,5 Millionen Bürgergeldbezieher gibt es. Davon fallen aber ganz viele raus, die dem Arbeitsmarkt gar nicht voll und ganz zur Verfügung stehen
oder
könnten.
Oder gar nicht überhaupt, ja.
Ja, nicht zur Verfügung stehen könnten. Und arbeitsfähig davon sind 235.000.
Voll arbeitsfähig, theoretisch.
Voll arbeitsfähig, korrekt?
Genau, ja.
Dann ist das doch eine wesentlich kleinere Zahl. Es gibt außer dem Bürgergeld auch einen Kinderzuschlag. Wer bekommt den denn?
Das sind ergänzende Sozialleistungen, die Geringverdienende bekommen. Oft Alleinerziehende oder auch Paare, die wenig verdienen. Kinderzuschlag bekommt man nicht, wenn man Bürgergeld bezieht. Man bekommt natürlich einen Regelsatz für Kinder. Für Kinder zwischen 0 bis 5 bekommt man 348 Euro oder so im Monat. Das heißt, für Kinder zwischen 0 bis 5 steht pro Mahlzeit 1,27 Euro auf dem Zettel.
Also Kinderzuschlag für Menschen, die wenig verdienen. Es rufen nur 1/3 der Berechtigten diesen Zuschlag ab.
Viele wissen einfach gar nicht, dass es den Kinderzuschlag gibt. Deswegen ruht er da so vor sich hin.
Noch schlimmer ist es mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, kurz BUT. Das nutzen nur 15%.
Das bekommen Kinder, die Bürgergeld beziehen. Und das ist aber leider so, dass das ganz hart an der Realität der Menschen vorbeigeht oft. Also zum Beispiel, wenn ich über das Bildungs- und Teilhabegesetz einen Zuschlag für den Fußballverein beantragen kann, dann ist der meinetwegen pauschal 15 Euro, aber der Fußballverein kostet 25 Euro oder so. Und dann bekomme ich auch noch keine Turnschuhe oder Knieschoner oder sonst irgendwas, was man eben auch braucht, um Fußball zu spielen. Das heißt, es ist eigentlich immer, immer zu wenig. Und für viele ist dann die Hürde so hoch und der Output aber immer noch so ungenügend, dass man es dann gleich sein lässt.
Es gibt andere Beispiele. Da hat jemand 10 Euro für den Schulzirkus beantragt, für den Eintritt, ist abgelehnt, weil dieser Zirkus auf dem Schulgelände stand.
Da gab es jahrelange Gerichtsverfahren zu diesem Fall, weil erst das Jobcenter Recht bekommen hat. Dann ist die Mutter in Revision gegangen und hat schlussendlich Recht bekommen.
Ja, nach 5 Jahren.
Und ich finde das, genau, und ich finde es schon krass, weil einerseits gehört natürlich viel dazu, wegen 10 Euro vor Gericht zu ziehen, aber es gehört noch mehr dazu, einem Kind 10 Euro zu verwehren.
Glauben Sie, Helena Steinhaus, dass es so kompliziert gemacht ist, weil das Geld nicht ausgeschüttet werden soll? Und wenn ja, wer steckt dahinter?
In Teilen ist es auf jeden Fall so. Es soll natürlich so wenig wie möglich Geld verbraucht werden. Dafür gibt es ganz strenge Gesetze und auch bis zu einem gewissen Punkt Ermessensspielräume der Mitarbeitenden. Wer steckt dahinter?
Ihre Mutter war Erzieherin, musste nach einem Burnout Hartz IV beantragen. Sie wissen also, wie sich das anfühlt, abhängig zu sein von staatlichen Stellen. Wie haben Sie das als Kind empfunden?
Ich fand es bemerkenswert, dass wir überhaupt Geld bekommen haben. Ich habe gemerkt, dass es viel zu wenig ist und dass meine Mutter viel Stress hatte mit den Anforderungen und auch Angst hatte, weil sie irgendwie immer nicht so richtig wusste, was sie als nächstes machen muss und ob wir Sicherheit haben. Aber insofern gab es eigentlich irgendwie Wertschätzung dafür und wenig Systemkritik erstmal. Mhm. Weil wir, glaube ich, so erzogen sind. Man nimmt es ja nicht als was Selbstverständliches hin, dass mehr oder weniger in Anführungszeichen einfach so Geld kommt, ne? Also es ist ja relativ normal, dass Menschen arbeiten und dann deswegen Geld kommt. Und das habe ich schon gemerkt, diesen Umschwung. Also meine Mutter hat ja immer sehr viel gearbeitet. Sie hat Vollzeit gearbeitet, obwohl sie 3 Kinder hatte. Und plötzlich hat sie also nicht mehr gearbeitet. Und wir hatten trotzdem ein bisschen was.
Glauben Sie, dass Politikerinnen und Politiker nachempfinden können, wie es ist, mit so wenig Geld auskommen zu müssen?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Oder ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es nicht. Es ist ja jetzt gerade aktuell die Nullrunde beschlossen worden fürs kommende Jahr. Das heißt, der Regelsatz wird nicht angehoben. Das passiert eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr anhand bestimmter Faktoren.
Ja, aber das es gibt ja eine Begründung dafür, weil die Inflation nicht mehr so hoch ist.
Ja, und das trifft nicht auf die Posten zu, die im Bürgergeld relevant sind. Also zum Beispiel wird ja der Hauptanteil ausgegeben für Lebensmittel. Und da ist die Inflation nach wie vor bei ungefähr 30%. Insofern, und der Regelsatz ist eh schon zu wenig. Worauf ich hinaus will, ist, kommendes Jahr gibt es eine Nullrunde. Und das wird so kommuniziert wie, ach naja, ist ja kein Problem, die haben ja eh schon zu viel Geld, was aus verschiedenen Gründen nicht stimmt. Das können wir gerne auch nachher noch weiter erläutern. Wenn man sich als Mensch, der das ausrechnet und der Öffentlichkeit bekannt macht, klar machen würde, was das heißt für die Leute, nämlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren 1,27 Euro pro Mahlzeit und für Erwachsene 2,10 Euro umgerechnet pro Mahlzeit. Wenn man sich das wirklich klar machen würde, wenn man das fühlen würde, wenn man verstehen würde, wie groß die Bedrohung ist, sobald etwas nicht normal, sag ich mal, läuft. Also normal im Sinne von, mir tut kein Zahn weh, die Waschmaschine geht nicht kaputt, ich brauche keine neuen Schuhe. Mein Kind möchte nicht auf Klassenfahrt fahren oder ist größer geworden. Das alles ist dann schon nicht mehr normal und macht die Situation noch bedrohlicher. Wenn man das fühlen würde, dann würde man so nicht reden und dann würde man auch keine Nullrunde zulassen.
Wenn der Zahn weh tut, gehe ich zum Zahnarzt und die Menschen sind doch krankenversichert.
Gerade beim Zahnarzt, wir kennen das alle, fast immer muss man was zuzahlen, ne?
Und das macht dann das Amt nicht?
Nein, das macht das Amt nicht. Das Amt, das zahlt nichts dazu. Das übernimmt auch nicht die Kosten für eine Brille. Das übernimmt auch nicht die Kosten für orthopädische Schuheinlagen. Man kann für alles Mögliche einen Antrag stellen. Meistens wird der Antrag abgelehnt. Wenn man Glück hat, findet man einen Anwalt, der einen vertritt und Sachen durchkriegt. Oft findet man aber keinen Anwalt und oft genug kriegt man Sachen auch nicht durch. Also zum Beispiel, dass eine Brille übernommen wird, ist eh an der Realität vorbei.
Gut, dass wir darüber reden, Helena Steinhaus. Aber wir reden nicht nur in dieser Sendung, sondern wir hören auch Musik. Gewünscht haben Sie sich ganz passend zum Thema Money for All von der Gruppe Nine Horses mit David Sylvian. Was verbinden Sie damit?
Das ist einfach, muss ich sagen, eine Art Hymne von mir. Ich liebe das Lied einfach, finde auch die Aussage sehr passend. Und die Stimmung mag ich.
Step on through, can I check that bag? Is there something inside here that could help you relax? Did you find something you were looking for? Freedom has its price, now wanna buy some more? take that coat, remove them shoes. Should a guy like me be afraid of a man like you? All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag. Money for all. This game, when you're feeling tired, keeps you entertained till your card expires. So you miss the broadcast, but do you feel the same? Only someone said the city's gone down in flames in our name. All change, all change. Gasoline fumes fill the air. Let's show that mother how much you care. All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all. With a trigger, happy finger, and a nicotine friend, she's a diamond mine. All change, all change. Let revolution fill the air. Let's show that monkey how much you care. Money for all. There's a mean-looking elephant pounding at your door. It's dining at your table, sleeping on your floor. Money for all. Money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag.
Das war Money for All von den Nine Horses. Zu Gast im HR2 Doppelkopf ist heute Helena Steinhaus, Kämpferin gegen Sanktionen. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Helena Steinhaus, Sie haben Kulturwissenschaften mit den Schwerpunkten Sozialwissenschaften und Linguistik in Frankfurt an der Oder studiert. Sie haben sich an der Uni aber nicht wirklich wohlgefühlt, oder?
Nee, genau, das war tatsächlich schwierig für mich. Aber ich glaube, so geht es auch vielen Menschen.
Waren Sie froh, als Sie fertig waren?
Auch nicht so richtig.
Aha.
Nee, weil ich hatte nicht so wirklich einen Plan, was als nächstes passiert. Also Kulturwissenschaften ist jetzt kein Studium, was einen auf einen Beruf vorbereitet, was ja irgendwie auch gar nicht unbedingt immer Ziel der Uni war. Aber ich brauchte das, glaube ich, eher so gefühlt. Also jetzt bin ich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass es so war, aber ich war so ein bisschen orientierungslos.
Sie haben nach dem Studium als Kellnerin gejobbt, als Saisonkraft sozusagen, waren dann selber zweimal auf Hartz IV angewiesen und wurden sanktioniert. Es gab 10% weniger Geld. Warum?
Ich bin nicht zu einem Termin erschienen.
Und dann kriegt man Geld abgezogen.
Das war auch tatsächlich so. Das eine Mal war ich meine Oma besuchen im Ruhrgebiet. Und man muss ja Ortsabwesenheit beantragen. Also man muss sozusagen sich Urlaub nehmen und fragen, ob das okay ist, wenn man jetzt 2 Tage wegfährt. Und das hatte ich nicht gemacht. Und dann habe ich noch versucht, den Termin zu verschieben, habe eine Antwort geschrieben, aber die wurde gar nicht akzeptiert. Genau, und dann habe ich Geldabzug bekommen, was für mich in der Situation nicht so tragisch war. Ich war ja alleinstehend und brauchte nicht viel und das war auch nur vorübergehend. Also ich finde, man muss sich das immer klar machen, ne? Viele Menschen leben dauerhaft vom Bürgergeld aus vielen Gründen, haben keine Chance, da zeitnah rauszukommen. Und dann ist das wirklich krass, wenn einem dieses Geld abgezogen wird. Und auch wenn man Kinder im Haushalt hat, ist das auch nochmal eine ganz andere Situation.
Ich muss da nochmal einhaken. Wenn Sie 2 Tage die Oma besuchen, dann den Termin nicht einhalten oder beziehungsweise einen Antrag stellen, das tun zu dürfen?
Ich habe den Antrag nicht gestellt. Also ich habe gar nicht die Ortsabwesenheit beantragt. Mir war das nicht so klar.
Ach so. Wie hoch ist das Bürgergeld im Moment?
Jetzt sind es 563 Euro, die man sozusagen ausgezahlt bekommt. Davon muss man aber auch alles bezahlen.
Aber keine Miete?
Keine Miete, keine Nebenkosten, aber den Strom. Also anteilig die Nebenkosten sozusagen. Es gibt tatsächlich 325.000 Haushalte, also wesentlich mehr Personen sind davon betroffen, die teilweise ihre Miete und Nebenkosten selbst tragen müssen mit einem Durchschnittswert von 110 Euro oder so, weil es super schwierig ist, Wohnungen zu finden, die vom Jobcenter als angemessen anerkannt werden. Also es gibt ja eine riesige Schieflage auf dem Wohnungsmarkt, das wissen wir alle.
Ja.
Und am allerschwersten hat man es, eine Wohnung zu finden und zu behalten, wenn man Bürgergeld bezieht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Natürlich gilt das auch für Menschen, die wenig verdienen. Ne? Auch für die ist das extrem schwierig, gar keine Frage. Deswegen leben viele Menschen tatsächlich unterhalb des Regelsatzes auch noch.
Der persönliche Bezug zur Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter kann über Wohl und Wehe entscheiden, oder?
Ja.
Der sogenannte Ermessensspielraum?
Nicht nur wegen des Ermessensspielraums, sondern ja natürlich auch, weil immer eine bestimmte Chemie zwischen Menschen herrscht. Man versteht sich oder man versteht sich nicht und das kann mehr oder weniger schlecht oder gut ausfallen. Und wenn man jetzt eine sehr schlechte Beziehung zum Sachbearbeiter hat, sitzt man natürlich als Person, die Bürgergeld bekommt, am kürzeren Hebel und das kann schon sehr problematisch sein. Ganz kurz will ich dem vorausschicken, ich weiß, dass die Menschen im Jobcenter wirklich gute Arbeit machen, viele, aber es gibt eben auch viele, die manchmal ihre Macht falsch anwenden.
Gibt es eigentlich so etwas wie eine neutrale Beschwerdestelle?
Es gibt das und das finde ich ein ganz interessantes Wort. Achtung! Kundenreaktionsmanagement.
Oh.
Ich finde das so gut, weil das schon sagt, man müsste die Reaktionen der Kunden managen. Also irgendwie, finde ich, hätten sie es anders nennen sollen. Wenn jetzt also ein Bescheid eingeht, mit dem ich nicht einverstanden bin, dann kann ich mich beim Kundenreaktionsmanagement melden.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat in einem Gastbeitrag für die FAZ die Rückkehr zu einer positiven Leistungskultur in Deutschland gefordert. Der Boris Rhein ist CDU zugehörig. Es müsse der Grundsatz gelten, wer etwas leistet, hat von Staat und Gesellschaft mehr zu erwarten als jemand, der weniger leistet. Was sagen Sie dazu, Helena Steinhaus?
Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Menschen, die sowas sagen und die damit leider auch gehört werden und Vorurteile schüren. Weil ich habe ja schon zu Anfang gesagt, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben, welche Menschen Bürgergeld beziehen. Davon sind übrigens 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Wir müssen uns klar machen, wir definieren für all diese Menschen ein Existenzminimum, was zum Leben wirklich zu wenig ist. Und die haben keine Möglichkeit, da rauszukommen. Diese Menschen, wie dieser Ministerpräsident, die reden sich dann immer raus, wenn man nachfragt und sagen, ja, das stimmt natürlich, also die Alleinerziehenden und Kinder und so, die sollten wirklich irgendwie da anders behandelt werden.
Irgendwie.
Aber einen Plan, wie das funktionieren soll, haben sie nicht, sondern sie nehmen das einfach als Kollateralschaden hin, dass da eben ganz viele Menschen, nicht nur Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Kranke, Pflegende, Care-Arbeit leistende und so weiter.
Care-Arbeiter, also zum Beispiel sehr, sehr viele, insbesondere Frauen, die Angehörige pflegen. Ja? Genau. Wenn die das nämlich nicht machen würden, wenn die das nicht machen würden, würde dieser ganze Pflegemarkt zusammenbrechen.
Ja, wir hatten neulich erst einen Fall von einer Person, die ihre Mutter pflegt und der das Pflegegeld dann einfach als Einkommen angerechnet wurde. Dagegen sind wir vorgegangen, haben natürlich Recht bekommen, aber damit will ich sagen, ne, da sitzen Leute und rechnen rum und da machen sie oft auch Fehler. Und dieses Pflegegeld, ich weiß jetzt gar nicht, welche Höhe das war, aber es ist natürlich nicht viel. Aber man muss sich klar machen, abgesehen von der Belastung und auch dem Opfer, was so eine Person ja auch bringt, weil sie eben in der Zeit vielleicht ihren Beruf liegen lässt und so, spart diese Person ja auch dem Staat richtig viel Geld, ne? Also die richtig. Sollten dafür Anerkennung bekommen und eigentlich mehr Geld. Stattdessen wird ihr das bisschen Pflegegeld angerechnet und sie muss sich auch noch um einen Anwalt kümmern und diesen Stress durchleben.
Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann spricht oft von Totalverweigerern.
Ich finde den Begriff auch wieder total spannend. Totalverweigerer. Wer soll das eigentlich sein? Es gibt eigentlich gar keine Definition dafür. Dieser Begriff wurde irgendwann einfach eingeführt und ist irgendwie so das Schreckgespenst geworden. Hinter jeder Person im Bürgergeld vermuten wir jetzt einen Totalverweigerer. Man gilt als Totalverweigerer, wenn man zum zweiten Mal ein Jobangebot abgelehnt hat. In normalen Kommunikation wird aber auch mal gesagt, wenn man einen Job verweigert hat. Also es wird gar nicht mehr im Zweifel für den Angeklagten gesprochen, dass vielleicht eine Person ein Angebot abgelehnt hat oder nicht machbar, als nicht machbar empfand. Die sind immer gleich Verweigerer. Und man kann gar nicht statistisch erheben, wie viele von diesen 13.000 Fällen, die einen Job abgelehnt haben, zum zweiten Mal einen Job abgelehnt haben. Also wie viele davon Totalverweigerer sind. Man weiß nur, es gibt 13.000 Ablehnungen sozusagen. Man
die
weiß
sind
nicht,
sicher.
Wie viele davon das zwei. Ja, genau. Das sind Sanktionen gewesen aufgrund einer abgebrochenen Maßnahme oder eines abgelehnten Jobs. 13.000 letztes Jahr. Und manche davon wahrscheinlich haben das zweimal gemacht. Aber man weiß halt, wie gesagt, nicht so viele. Deswegen kann man noch nicht mal sagen, dass es 13.500 Totalverweigerer gibt. Man kann nur sagen, dass dieser Begriff künstlich aufgebauscht wird. Und dass selbst wenn wir 13.500 Totalverweigerer hätten, ist es lächerlich, dass wir darüber so viel reden.
Der Missbrauch von Sozialleistungen beläuft sich auf 50 Millionen Euro im Jahr. Wie viel entgeht dem Staat denn eigentlich durch Steuerbetrug, so geschätzt?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass das wesentlich mehr ist als vom geschätzten Bürgergeldbetrug und dass wahrscheinlich sogar die Zahlen bei Bürgergeldbetrug genauer erhoben werden können als bei Steuerbetrug und dass man deswegen davon ausgehen kann, dass es noch mehr ist, als man so annimmt. Und man kann auch sagen, dass wenn man da mehr personelle Ressourcen reinstecken würde, also ins Aufdecken von Steuerbetrug, man wirklich viel Geld reinkriegen würde. Während wenn man jetzt noch akribischer Bürgergeldbeziehern hinterherrennt, einfach gar nicht so viel dabei rumkommt.
Wer staatliche Leistungen bezieht, hat mit Vorurteilen zu kämpfen. Warum ist das eigentlich so?
Ich glaube, das steckt einfach ganz tief in uns. Wir sind eine sogenannte Leistungsgesellschaft, was ja nicht stimmt. Wenn das stimmen würde, dann hätten Pflegende, Erziehende und ArbeiterInnen wesentlich mehr Geld, als sie es haben. Und dann würden nicht die meisten Vermögen über Erbschaften angesammelt werden. Wir sind nicht wirklich eine Leistungsgesellschaft, aber so steckt das uns in der DNA.
Naja, wir verwechseln Geld mit Leistung.
Ganz genau, ja. Aber trotzdem finde ich, kann man das schon auch mal so konkret benennen. Also da sind wahnsinnig viele Menschen draußen, die leisten Unwahrscheinliches. Und die werden trotzdem niemals eine stabile materielle Grundsituation haben. Wiederum andere erben wahnsinnig viel Geld und gerade auf große Erbschaften werden kaum Steuern gezahlt oder werden kaum Steuern erhoben. Die leisten nichts. So, die bekommen einfach Geld. Das könnte man anders regeln.
Bei der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich gefragt, haben Menschen, die Sozialleistungen beziehen, genügend Vertrauen in den Staat?
Nein. Die erleben ja, dass ihre Belange in der Politik wenig Gehör finden. Stattdessen erleben sie, dass auf sie eingedroschen wird. Sie werden ja auf eine Art in Kollektivhaft genommen. Wie jetzt, ne, zum Beispiel sind alle plötzlich Totalverweigerer, haben alle zu viel Geld. Keiner hat mehr Motivation, einen Job anzunehmen, weil angeblich sei das Bürgergeld zu hoch. So, das kommt bei vielen Menschen an, die erwerbslos sind. Aber auch Menschen, die wenig verdienen, finden ja wenig Gehör in der Politik. Sonst würde die Politik sich viel stärker für einen höheren Mindestlohn einsetzen. Aber was passiert ist, dass Arm und Ärmer gegeneinander ausgespielt werden, dass man sagt, die Menschen im Bürgergeld haben so viel, die sollten nicht so viel haben wie ihr, die ihr so hart arbeitet jeden Morgen und an der Kasse irgendwie kassiert. Das ist ja wirklich die komplett falsche Herangehensweise. Davon wird eigentlich keiner glücklich.
Wir machen da gleich weiter. Es ist aber Zeit für eine Musik. Ausgesucht haben Sie das Stück Görlitzer Park von der Berliner Rappergruppe KIZ. Was ist das?
Das ist schon ein hartes Stück. Ein starkes Stück auch. Letztendlich erzählt es von all den Gegensätzen, mit denen wir täglich konfrontiert sind und wo wir auch wegschauen, glaube ich, zu einem großen Teil, weil es so schmerzhaft ist, sich das alles anzugucken. Und ich finde, die bringen das sehr gut auf den Punkt.
Ja, hartes Stück. Hören wir uns jetzt an.
Görlitzer Park, Görlitzer Park, Himmel sucht ein alter Mann gerade nach Pfand. Ein Irrer führt Selbstgespräche im Wahn. Er schreit jemand an, den nur er sehen kann. Görlitzer Park, im Herzen der Stadt. Die Falkensteinstraße ist Westafrika. Die Dealer am Hasseln bei Tag und bei Nacht. Nur die härtesten haben es bis hierhin geschafft. Überlebten das Meer, den libyschen Knast. Möchtest du Koks oder MDMA? Der Partytourist ist 3 Tage lang wach. Wird abgezogen am Bankautomat. Görlitzer Park, Görlitzer Park. Manche sind abgestürzt, manche sind Stars. Weißt du noch damals das Drama mit Mach? Er hat überlebt, doch das Ganze war knapp.
Vom Lagos, Kamerun, haben alle diese kleinen Countries. Da sind wir in Spin gekommen, in den Kampf gebracht. Dass ich hier bin, ich fühle mich sofort Schulden von Familie. So jetzt muss ich jetzt das Geld irgendwie holen, irgendwie, egal wie, dass ich zu Hause schicken kann.
Görlitzer Park, Görlitzer Park, 10 Uhr am Morgen, die Alkis auf Schnaps. Ein Punker hat in die Kasse gegrapscht, Security schlägt seine Nase zu March. Görlitzer Park, Görlitzer Park, Freitagsgebet, die Moschee nebenan. Rest in peace Demi, der viel zu früh starb, am Schlesimalt One-Up gerade ne Bahn. Aus Kreuzberg an die Spitze der Charts, von Hahnenkampf bis Rap über Hass. Matratzen im Studio, wir ackern ihr hart. Maxim pennt, ich habe Kaffee gemacht. Görlitzer Park, Görlitzer Park, auf dem Spielplatz liegen Nadeln im Sand. Racial Profiling, Schikane vom Staat, Drogenspürhunde, sie wittern etwas.
Park, BZ-Schlagzeilen, was haben wir gelacht? Selbst Leute vom anderen Ende der Stadt sagen, ach krass, ist ja doch nur ein Park. Laden macht zu, Laden macht auf, Laden macht zu. Grüße gehen raus an Abbas und Max, Astrid und Typhoon und Gagan von früher vom Warriors House. Konnichiwa, die Bullen sind da, Bullen sind weg, doch wieder da und feiern sich auf 2 Gramm Gras und 3 Pillen, so wie ich im Görlitzer Park. Auf jeden die Mieten haben alle verjagt. Ich dreh mich um, frag, habt ihr Hafer mich da? Wo ist eigentlich die obdachlose Frau, die immer gechillt hat, hier letztes Jahr?
Görlitzer Park, Görlitzer Park, erst einmal Demo, wir hängen auf dem Dach. Am Heinrichplatz brennt irgendwas und bayerische Bullen rennen durch die Stadt. Görlitzer Park, Görlitzer Park, mit 18 wollte ich klingen wie Savage. Erst gab es ein Korb, doch Jahre danach bei Reuer Bunker ein Plattenvertrag. Görlitzer Park, Görlitzer Park, die Eigentumswohnung ist bald abbezahlt und den ist sehr stark. Diesen Apartments, auf die ich als Teenie mal Farb heute warf, für was du ein Döner mit Ayran bekamst, bekommst du heute ein Kaffee im Glas. Bin ein 36er Ureinwohner, doch sieh aus wie ein Touri im Görlitzer Park, Görlitzer Park, Görlitzer Park.
Was für ein Sommer, lass uns einbrechen im
harte Themen in einer harten Welt im Görli. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Helena Steinhaus, Armutsbekämpferin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Armut ist anstrengend, beklemmt und verursacht Schamgefühle. Ich denke da zum Beispiel an eine Seniorin in einem Dorf hier in Oberhessen, deren Mann ist gestorben. Sie wohnt in dem Häuschen, das die beiden vor Jahrzehnten gebaut haben. Da zieht es durch die Ritzen, das Dach ist undicht und die Heizung bleibt kalt, meistens. Sie geht nicht mehr zum Geburtstag der Nachbarin, weil sie kein Geschenk kaufen kann, auch kein kleines. Kennen Sie solche Fälle?
Ja, natürlich. Solche Rückmeldungen kriegen wir ganz, ganz viel. Das vereinsamt viele Menschen, weil ja auch wir gar nicht so unbedingt eine Kultur haben, in der wir darüber so gut reden können, ne? Oder in der vielleicht so finanzielle Ungleichheiten ganz natürlich aufgefangen würden. Also dass wir irgendwie sagen, ach, komm doch mit ins Restaurant und wir zahlen für dich oder so. Sowas ist ja eher mit Scham behaftet, als dass es irgendwie freudig angenommen würde, zumindest häufig. Ne? Oder dass man einfach sagen kann, ich habe leider kein Geburtstagsgeschenk. Also ich meine, ich glaube, die meisten würden sagen, ist egal, komm vorbei, ist das Wichtigste. Aber die Scham ist bei den Menschen groß.
Und das Beispiel ist echt, das ist ein echter Fall und das ist kein Einzelfall. Und die ziehen sich dann zurück. Mhm. Dabei ist Gemeinschaft und Teilhabe etwas, was wir brauchen für unsere Demokratie, finde ich.
Ja, tatsächlich, natürlich, so ist es. Die Altersarmut ist ja sowieso auch ein ganz stark steigendes Problem. Ne? Ja, klar. Das wird ja immer mehr und auch vor allem bei Frauen mal wieder.
Es gibt auf der anderen Seite aber auch Angebote, zum Beispiel der Diakonie. Die heißen zum Beispiel Auskommen mit dem Einkommen. Da lernen Frauen, Männer sind da eher weniger dabei, mit wenig Geld zu kochen. Und ich habe es selbst erlebt, dass einige Köchinnen, aus unserem Kulturkreis übrigens, erstaunt waren, dass Möhren und Kartoffeln durcheinander gut schmecken, nicht wie kosten und sich schnell zubereiten lassen. Wie kann das sein, dass Menschen solche elementaren Dinge nicht wissen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen an diese Thematik. Ne? Also so Kochbuch für Menschen in Hartz IV oder so gab es auch früher schon. Da gab es, wie gesagt, viel Kritik drum, weil am Ende wurde damit normalisiert, dass die Menschen eigentlich viel zu wenig Geld haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist zu wissen, dass Kartoffeln und Möhren durcheinander gut schmecken. Wir haben das früher auch sehr viel gegessen. Ich finde das super.
Ich esse das heute noch.
Ich esse das auch heute noch, genau. Aber ich kann mich früher häufiger daran erinnern. Aber ich glaube, man sollte in den Vordergrund stellen, dass es tatsächlich zu wenig Geld ist, um sich vernünftig zu ernähren, um sich gesund zu ernähren. Und unabhängig davon ist Bildung, beziehungsweise das kommt als zweiter Faktor hinzu. Natürlich nicht in jedem Fall, aber kann eben auch dazukommen. Aber wie gesagt, also ich finde, man darf dadurch nicht normalisieren, dass diesen Menschen zu wenig Geld zugesprochen wird, um sich zu ernähren. Und da gibt es ja auch Belege für. Ne? Also es ist erwiesen, dass man sich mit diesem kleinen Regelsatz nicht gesund ernähren kann, zumindest nicht ausreichend.
Viele Menschen kaufen inzwischen ihre Kleidung im Secondhand-Laden. Da ist nichts Anrüchiges mehr dabei, Helena Steinhaus. Ich mache das auch. Wo kaufen Sie?
Unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel einen Lieblings-Secondhand-Laden. Ich verrate aber nicht, wo. Und ich benutze auch so eine App, über die ich teilweise Secondhand kaufe, aber ich kaufe auch neu. So unterschiedlich.
Wir haben jetzt viel gelernt über Bürokratiemonster, Vorurteile, Stigmatisierungen. Und natürlich wollen wir nicht hoffnungslos aus dieser Sendung gehen. Ihr Verein engagiert sich, hilft mit Geld und Beratung. Das haben wir vorhin schon gehört. Was würde denn eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen bewirken?
Na, ich glaube schon, dass es die Startbedingungen vieler Menschen vereinfachen würde und dass weniger Scham vielleicht für viele Menschen eine Rolle spielen würde. Wie ja zum Beispiel das Kindergeld auch ein Betrag ist, den man bekommt vom Staat und wo es irgendwie keine Scham für gibt.
Über das Kindergeld würde ich gerne mit Ihnen sprechen.
Ach,
weil das Kindergeld halten Sie für ein Lehrstück gelungener Hilfeleistung. Aber braucht denn jemand, sagen wir mal, mit einem Jahreseinkommen von 200.000 Euro Kindergeld?
Der bekommt ja, soweit ich weiß, sogar den Steuerfreibetrag und das ist noch mehr. Und ich würde sagen, nein, die Person braucht jetzt nicht.
Wieso ist das dann gelungene Hilfeleistung?
Im Sinne von, dass man es halt einfach bekommt und annehmen kann. Also es ist keiner Stigmatisierung ausgesetzt sozusagen. Und dann kann man natürlich darüber reden, ob sowas mit der Gießkanne verteilt werden soll oder nicht. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, aber es geht eher eben um diesen Aspekt von, es ist relativ einfach zu bekommen.
Okay,
und,
das meinten Sie. Mhm.
Und es ist nicht stigmatisiert, aber es gibt ja leider ein großes Aber beim Kindergeld. Das bekommen ja alle.
Genau.
Außer die Ärmsten. Weil die Kindergeldstelle zahlt zwar aus, 250 Euro, glaube ich, sind es jetzt pro Kind, aber es wird mit dem Regelsatz verrechnet. Das heißt, das Jobcenter zieht dieses Geld wieder ein. Deswegen bekommen Kinder im Bürgergeld letztendlich einen Bürgergeldregelsatz abzüglich des Kindergeldes. Wobei diese 250 Euro gerade bei diesen Kindern ganz besonders gut aufgehoben wären. Und es gibt ja auch Erhebungen dazu, dass gerade arme Eltern, wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben, dieses Geld tatsächlich auch für ihre Kinder ausgeben. Also ich mag immer nicht dieses in ihre Kinder investieren, deswegen für ihre Kinder ausgeben.
Verstehe ich ja. jetzt richtig. Bürgergeld gibt es pro Person im Moment 563 Euro. Also nehmen wir mal an Vater, Mutter, das sind dann 1000.
Das ist ein bisschen weniger, wenn man als Paar lebt, bekommt der erste 563 Euro und der zweite 50 Euro weniger oder sowas.
Okay, und dann gibt es
noch für
jedes Kind
was? Weil man kann ja Sachen teilen, zum Beispiel die Salzpackung oder so.
Dann gibt es für jedes Kind was?
Genau, vom altersabhängig zwischen 0 und 5, zwischen 6 bis 13 und zwischen 13 bis 17 Jahren oder so staffeln sich die Beträge.
Und dann gibt es aber kein Kindergeld.
Genau, das Kindergeld wird zwar ausgezahlt von der Kindergeldstelle, aber das Jobcenter holt sich dieses Geld zurück. Das nennt man mit dem Regelsatz verrechnet, als Einkommen abgezogen.
Das bedingungslose Grundeinkommen, sagen, haben Sie gesagt, finden Sie gut. Wann wird das kommen?
Ich bin keine extreme Verfechterin vom Grundeinkommen, sondern ich stehe der Idee insgesamt offen gegenüber. Ich habe eher das Gefühl, wir sind davon so weit entfernt wie schon lange nicht mehr.
Okay. Was sollte sich denn sofort ändern, Helena Steinhaus? Was, oder besser gefragt, was könnte sich sofort ändern?
Das Bürgergeld hat versprochen, den Menschen mit Respekt und Augenhöhe zu begegnen. Und dafür braucht es tatsächlich eine ausreichende materielle Grundlage. Und das wäre tatsächlich möglich, den Menschen zu bieten. Eine materielle Grundlage, die eben nicht sanktionierbar ist, wo die Miete und die Energiekosten bezahlt werden, wo sich die Menschen nicht permanent mit Existenznöten rumschlagen müssen. Das könnte sich tatsächlich ändern und würde jetzt auch nicht die Welt kosten.
An welchen Betrag denken Sie?
Der Paritätische Gesamtverband hat ja eine ganz wunderbare Forschungsstelle, die den Regelsatz berechnet anhand der Kriterien, wie es auch vorgesehen ist eigentlich. Und der kommt mittlerweile auf einen Regelsatz von, ich glaube, sowas wie 840 Euro im Monat. Der wäre dann armutsfest für Erwachsene. Armutsfest heißt, dass man sich nicht weiter verschuldet. Also, dass man davon tatsächlich über die Runden kommen kann. Und diesen Forderungen schließe ich mich an.
Wie sollte sich denn die Berichterstattung ändern?
Auch da, Respekt und Augenhöhe ist gefordert oder gefragt und angebracht. Leider ist die mediale Berichterstattung oft reißerisch und schlecht und bauscht Einzelfälle hoch, die aber so in der Datenlage überhaupt nicht abgebildet sind, zumindest nicht so, dass sie weiter von Relevanz wären.
Wie hieß denn nochmal Florida Rolf?
Florida Rolf, ja genau. Das war ja eine ganz tolle Kampagne. Die brauchte man auch, damit unter Schröder Hartz IV durchgedrückt werden konnte. Und da erinnern sich ja wirklich noch viele damals Abgeordnete noch dran, wie sie eigentlich gegen jedes Gewissen diese Reform durchgewunken haben. Und es sind 500.000 Menschen auf die Straße gegangen. Und dann hat es sich aber irgendwann normalisiert, so wie sich alles leider normalisiert. Es nutzt sich ab. Es ist irgendwie normal geworden, dass es eben, dass so ein großer Einschnitt stattgefunden hat.
Aber wir müssen es erklären für Menschen, die Bild-Zeitung nicht lesen, mit dem Florida Rolf.
Das ist letztendlich jemand, der von der Bild-Zeitung hochgepusht wurde, der, weiß ich nicht, in Florida von Sozialleistungen gelebt hat, ne?
Und ja, dann gab's mit Goldkettchen und braun gebrannt.
Ja. dem hat ging's auch geraucht gut. Und so, dem ging es gut und hat wahrscheinlich die ganze Zeit Mojito getrunken, keine Ahnung. Und dann hat man so getan, ganz Deutschland wäre eigentlich Florida Rolf. Und als nächstes kam Arno Dübel, der war auch so jemand, der hat aber ganz viel geraucht und saß immer auf dem Sofa. Also so die beiden Schreckgespenster, wo man dann, ja, gegen diese Menschen musste man dann ganz schnell Hartz IV einführen.
Also sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen andere Berichterstattung. Wie können wir denn als Gesellschaft dafür sorgen, dass mehr Menschen sich als Teil der Gemeinschaft sehen, sich zugehörig fühlen?
Ich glaube, es müssen Räume geschaffen werden, in denen unterschiedlichste Menschen gehört werden und eine Stimme bekommen.
Ja, Austausch.
Ja.
Austausch. Genau, Austausch. Also nicht jeder macht seins, sondern vielleicht hören wir mal einander zu und fragen mal, wo das Problem liegt oder die Probleme.
Ja.
Das gibt es ja auch schon. Also das gibt es, die Kirchen öffnen ihre Räume. Das gibt es auf regionaler Ebene und das kann vielleicht mehr werden. Das wäre schön.
Das wäre tatsächlich schön, ja.
Also es gibt viel zu tun. Bevor Sie jetzt wieder loslegen mit Ihrer Arbeit, steht noch eine Wunschmusik an, nämlich Esperanza, die Hoffnung von Hermanos Gutierrez. Warum diese Musik?
Weil die einfach so zum Seele baumeln lassen ist. Wohlfühlmusik.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Helena Steinhaus, für dieses im besten Sinne aufklärerische Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Thank you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.